Dies ist die zweite Lehreinheit der Serie Das biblische Menschenbild. Ich orientiere mich wieder an der Studienhilfe. Zunächst wiederhole ich einige Punkte aus der vorigen Lehreinheit und gehe dann weiter. Ich sagte, dass es meiner Auffassung nach drei Dinge gibt, die der Mensch nur mit Hilfe göttlicher Offenbarung, das heißt durch die Offenbarung der Schrift, erkennen kann. Ohne göttliche Offenbarung kann der Mensch diese Dinge nicht herausfinden, nämlich das Wesen Gottes, die Herkunft des Menschen und das innere Wesen des Menschen. Der Mensch ist sich selbst ein Rätsel, bis das Licht der Bibel durch den Heiligen Geist auf sein inneres Wesen fällt. Ich denke, nach unserer vorigen Lehreinheit können wir sagen, dass das innere Wesen des Menschen aufs Engste mit seiner Herkunft zusammenhängt. Er kann sein inneres Wesen nur dann begreifen, wenn er seine Herkunft kennt. Denn von allen Geschöpfen des Universums ist der Mensch von seiner Herkunft her einzigartig. Wie ich es verstehe, entstand kein anderes Wesen im Universum so, wie der Mensch entstand. Gehen wir noch einmal die Studienhilfe durch. Hier sehen wir, dass der Mensch aus Geist, Seele und Leib besteht. Wir haben vor uns also das Bild des dreieinigen Menschen, drei und doch einer, der als Abbild eines dreieinigen Gottes geschaffen wurde, der drei und doch einer ist. Wir sahen uns den Bericht des eigentlichen Schöpfungsakts in 1. Mose 2,7 an und hielten fest, dass der Geist Gottes von oben eingehaucht und der Lehm am Boden gebildet wurde. Aus der Vereinigung dessen, was von oben kommt, also dem Geist, mit dem, was von unten ist, also dem Lehm oder dem Fleisch oder dem Leib, geht eine lebende Seele hervor. Eine individuelle Persönlichkeit, jemand, der sagen kann, ich will oder ich will nicht. Jemand, der für seine eigenen Handlungen verantwortlich ist. Das ist eine lebende Seele. Vielleicht gibt es keine wichtigeren Worte, die du jemals sagen kannst, als ich will und ich will nicht. Etwas in dir ist verantwortlich für diese Entscheidungen und du kannst diese Verantwortung nichts und niemand anderem übertragen. Das heißt es, eine Seele zu haben, ein Individuum zu sein und Entscheidungen treffen zu müssen. Wir sahen, dass aufgrund seiner Herkunft bereits ein Potenzial für Konflikt und Aufruhr im Menschen steckt. Etwas in ihm ist von oben, etwas in ihm ist von unten, von der Erde. Dies kann jederzeit zu einer inneren Spannung führen, da ein Teil von ihm sich nach oben orientieren möchte, ein anderer Teil ihn jedoch nach unten zieht. Ich denke, jeder Mensch, der seit Adam auf Erden wandelte, kannte dieses Spannungsverhältnis. Wenn man die Schriften von Dichtern und Philosophen studiert, sieht man, dass sich ihre Spekulationen häufig darum drehen, diesen inneren Kampf des Menschen zu erklären. Der große Philosoph Plato verglich die Seele mit einem Wagen, der von zwei Pferden gezogen wird. Das weiße Pferd möchte immer nach oben, das schwarze Pferd zieht den Wagen immer nach unten. Das war eine bildhafte Darstellung dieses inneren Konflikts. Als nächstes hielten wir fest, dass der Geist von seinem Wesen her der kontinuierliche, stetige, nach außen gehende Hauch des Allmächtigen ist. Der Geist Gottes wird an anderer Stelle in der Schrift als Hauch des Allmächtigen bezeichnet. Gott ist der Initiator von allem. Von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Es war nie so, dass Gott zuerst empfangen und dann erst gegeben hätte. Nein, Gott ist der Initiator und Geber aller Dinge. Der Geist gibt und teilt zu, doch die Seele ist von Anfang an die Empfangende. Die Seele atmet ein, bevor sie ausatmen kann. Ihr erinnert euch an die beiden hebräischen Wörter Ruach, der Geist, der stetig von Gott ausgehende Hauch, und Nefesh, das Einatmen vor dem Ausatmen. Man hört, wie dieser Sachverhalt schon im Wort selbst drinsteckt. Nefesh. Nefesh. Paulus sagte, dann in 1. Korinther 15, 45 über den ersten und den letzten Adam. Der erste Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam, also Jesus, zu einem lebendig machenden Geist. Hier wird der erste dem letzten gegenübergestellt, lebendig wird lebendig machend gegenübergestellt und die Seele wird dem Geist gegenübergestellt. Der Geist ist lebendig machend, die Seele wird lebendig durch den lebendig machenden Geist. Dann sahen wir uns noch die griechischen Wörter an. Pneuma für Geist, und ich verwies auf das eher weniger gebräuchliche Wort pneumatisch, in dem noch dieses Wort Pneuma drinsteckt. Pneuma bedeutet Geist oder Wind oder Atem. Manchmal wird diese Mehrdeutigkeit auch in Wortspiele umgesetzt, beispielsweise in Johannes 3, wo Jesus sagt, der Wind weht, wo er will, oder der Geist atmet, wo er will. Es kann beides bedeuten, und beide Bedeutungen sind gleichberechtigt. Seele heißt Psyche. Ich möchte das nun nicht übertreiben, doch sogar in der griechischen Sprache wird dies lautmalerisch wiedergegeben. Pneuma, der stetig hervorkommende Hauch. Psyche beginnt mit einem Einatmen, gefolgt von einem Ausatmen. Psyche, Psyche. In die Sprache integriert ist also schon diese grundlegende Unterscheidung zwischen Geist, der hervorgeht, initiiert und kontinuierlich ist, und der Seele, die zuerst empfängt und dann gibt. Wenn dir das neu ist, dann wird dir das, wenn du darüber nachdenkst und es in deinem Denken bewegst, immer realer und immer aufschlussreicher werden. Das griechische Wort für Körper lautet schließlich Soma. Wir haben also Geist, Pneuma, Seele, Psyche und Körper, Soma. In dieser Lehreinheit werden wir nun sehen, dass der nicht erneuerte Mensch nichts vom Geist weiß. In den meisten Fällen ist er sich dessen gar nicht bewusst, dass es einen Geist gibt. Es ist interessant, dass man in den Sprachen der Welt praktisch keine Wörter findet, die auf dem Stamm Pneuma aufgebaut sind. Im Gegensatz dazu gibt es viele, viele Wörter, die mit Psych oder Psycho beginnen. Weil sich der Mensch nämlich des Bereichs der Seele sehr, sehr bewusst ist, den Bereich des Geistes hingegen nicht kennt. Und all diese Wörter wie Psychologie, Psychiatrie, psychisch etc. sind korrekt und beziehen sich auf den Bereich der Seele. Es ist sehr, sehr wichtig, dass Christen verstehen, dass Psychiatrie und Psychologie im Bereich der Seele tätig sind. Innerhalb ihrer Grenzen haben sie ihre Berechtigung, aber sie beschränken sich auf den Bereich der Seele. Das englische Wort psychic, das sich heutzutage auf übernatürliche Manifestationen satanischen Ursprungs bezieht, ist auch sehr bedeutsam, weil diese Dinge nämlich die Seele ausnutzen und nicht den Geist, wie wir noch sehen werden. Nun machen wir weiter mit unserem Thema. Zunächst geht es um die Frage, wo Geist und Seele innerhalb der menschlichen Persönlichkeit liegen. Der Geist liegt, meiner Auffassung nach, irgendwo tief im Innersten des Menschen, medizinisch gesprochen zwischen Zwerchfell und Becken. Dort befindet sich eine Art Hohlraum. Jesus sagt in Johannes 7,38, aus dessen Bauch werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und der Autor des Evangeliums sagt, er beziehe sich hierbei auf den Geist. Das ist eine sehr konkrete Angabe, aus dem Bauch. Das griechische Wort koilia bezeichnet eine Höhlung. Dasselbe Wort verwendet man übrigens für das Himmelsgewölbe. Es ist also etwas, wenn man so sagen kann, Himmelförmiges im Inneren des menschlichen Körpers, eine Höhlung, wo der Geist liegt. In der King James Version im Englischen steht in Johannes 7,38, wie eben gelesen, das Wort Bauch. Und ich möchte dieses Wort Bauch beibehalten, weil ich möchte, dass ihr wisst, dass es hier konkret um das Innere eures physischen Körpers geht. Wenn wir nämlich sehr geistlich werden, sagen wir statt Bauch inneres Wesen. Und dann haben wir einen vagen theologischen Begriff, der eigentlich keinen Bezug mehr herstellt. Wenn Sie sich aufregen oder nervös werden, zum Beispiel vor einer Prüfung, dann sagen manche Leute, sie hätten Schmetterlinge im, wo? Schmetterlinge im Bauch. Und genau das ist die Stelle. Fast alles, was in deiner Erfahrung wirklich von Bedeutung ist, beginnt an dieser Stelle. Das ist der Bereich deiner Persönlichkeit, den du mehr als jeden anderen schützen musst. Einige sehr deutliche Aussagen finden wir auch in Hiob 32. Lesen wir Vers 8 und dann noch etwas weiter unten im selben Kapitel. Jedoch, es ist ein Geist im Menschen. Ein sehr, sehr wichtiges Statement. Es ist ein Geist im Menschen. Ich war Philosoph, ja, ich war Professor der Philosophie. Und viele Jahre lang wusste ich das nicht. Ich wusste, dass ich eine Seele habe. Ich wusste, dass ich einen Körper habe. Aber ich war mir der Existenz eines Geistes überhaupt nicht bewusst. Doch die Bibel offenbart uns dies. Es ist ein Geist im Menschen. Das müsst ihr wissen. Weiter im Text. Und der Atem oder der eingehauchte Hauch des Allmächtigen lässt sie verständig werden. Der Atem des Allmächtigen ist ein Verweis auf den Geist Gottes. Der Geist Gottes wirkt im Menschen auf den Geist des Menschen ein. Durch die Einwirkung des Geistes Gottes auf den Geist des Menschen entsteht Verständnis. In der Bibel ist Verständnis fast immer etwas Geistliches und nichts Seelisches. Es ist keine mentale Fähigkeit, sondern etwas völlig anderes. In diesem Vers erfahren wir drei wichtige Dinge. Es ist ein Geist im Menschen, der Geist Gottes wirkt auf den Geist des Menschen ein und durch die Interaktion vom Geist Gottes mit dem Geist des Menschen entsteht das, was man als Verständnis bezeichnet. Verständnis hat nichts mit Bildung zu tun. Viele hochgebildete Menschen haben keinerlei Verständnis in diesem Sinne. Wisst ihr, welche Menschen heutzutage auf der Welt die größten Probleme verursachen? Gebildete Narren. Darüber besteht kein Zweifel. Ich glaube, ein amerikanischer Präsident, es war wohl Theodore Roosevelt, sagte, wenn ein Mann ungebildet ist, stiehlt er einen Eisenbahnwaggon. Doch wenn man ihm dann Bildung zukommen lässt, stiehlt er gleich die ganze Eisenbahn. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Der nicht erneuerte, sündhafte Mensch ist gefährlicher, wenn er gebildet ist, wie wenn er nicht gebildet ist, denn dann kann er mehr Schaden anrichten. Die Bibel meint deshalb nicht Bildung, wenn sie von Verständnis spricht. Ich war selbst im Bildungswesen in Kenia in Ostafrika tätig. Damals gingen die Afrikaner innerhalb einer Generation von der Steinzeit ins Raketenzeitalter über. Sie hatten erkannt, dass ihnen die Weißen überlegen waren. Der Weiße konnte Dinge, die der Schwarze nicht konnte. Deshalb kamen sie zu dem Schluss, dass sie in der Lage sein wollten, diese Dinge selbst zu tun. Sie wollten nicht mehr, dass Weiße ihr Leben und ihre Regierungen bestimmten. Sie hatten den Eindruck, wir sollten das selbst tun. Sie fragten sich, was hat der weiße Mann, was wir nicht haben und was ihn in die Lage versetzt, Dinge zu tun, die wir nicht tun können? Die Antwort für sie war Bildung. Und so wurde die Bildung zu ihrem Gott. Ich war in der Ausbildung von Lehrern tätig und ich neckte sie immer ein wenig. Ich sagte zu ihnen, ihr Afrikaner, ihr habt eure Götter aus Holz und Stein weggeworfen, weil ihr festgestellt habt, dass sie nichts taugen, aber jetzt habt ihr einen neuen Gott. Dann sahen sie mich an und ich sagte, soll ich euch seinen Namen sagen? Sie sagten, ja bitte. Ich erwiderte auf Suaheli, Elihu, was eben Bildung auf Suaheli heißt. Ich erkannte, dass ich den Zugriff dieses Gottes der Bildung auf ihr Denken brechen musste, wenn ich sie erreichen wollte. Das gilt in vielen anderen Bereichen, nicht nur in Afrika. Ich verfasste einmal eine kleine Schrift mit dem Titel »You are striving after education, but are you also finding wisdom?« Sinngemäß etwa »Du willst dich bilden, aber wirst du dabei auch weise?« Ich wies darin auf die einfache Tatsache hin, dass man hochgebildet und gleichzeitig zutiefst töricht sein kann. Ich denke, die meisten Länder der Welt müssen dies erkennen. Bildung löst nicht automatisch all unsere Probleme. Es gibt einen Unterschied zwischen Bildung und Verständnis. Verständnis liegt im Bereich des Geistes, im Bereich des vom Geist Gottes erleuchteten Geist des Menschen. Zurück zu Hiob 32,8. Es ist ein Geist im Menschen, und der eingehauchte Hauch des Allmächtigen, der in den Geist des Menschen eingehauchte Geist Gottes, bewirkt Verständnis. Weiter nun zu den Versen 18 und 19. Das sind die Worte Elihus. Elihu war einer jener, die Zeugen der tragischen Situation Hiobs waren, aber er war keiner der sogenannten Hiobströster. Er saß da, er war ein ziemlich junger Mann, und er hörte diesen älteren Männern zu, bis er nicht mehr stillhalten konnte. In Kapitel 32 platzte es aus Elihu heraus. Er sagt Folgendes in Vers 18 und 19. Ich lese zunächst meine Übersetzung und gebe euch dann eine wörtlichere Übersetzung. Er sagt: Denn erfüllt bin ich mit Worten, der Geist in meinem Innern bedrängt mich. Siehe, mein Inneres ist wie junger Wein, der nicht geöffnet ist, gleich neu gefüllten Schläuchen will es bersten. Wörtlicher übersetzt sagt er: Ich bin voller Worte und der Geist meines Bauchs drängt mich, bedrängt mich. Das sagt uns wieder ganz klar, wo der Geist liegt. Er ist im Bauch. Er sagt Folgendes: Ich bin so bedrängt in meinem Geist. Ich bin wie ein Weinschlauch mit jungem Wein, der keine Öffnung hat. Ich muss platzen. Ich muss sprechen. Ich bin voller Worte. Der Geist meines Bauchs muss sich ausdrücken können. Der Geist ist also im Bauch. Es ist ein Geist im Menschen und er ist in seinem Bauch. Und es kommt eine Zeit, in der sich dieser Geist einfach ausdrücken muss. Er drückt sich selbst in Worten aus. Matthäus 12,34, denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Nun, wenn ihr in der Bibel das Wort Herz liest, dann dürft ihr nicht an dieses Organ denken, das Blut durch euren Körper pumpt. Denkt vielmehr an jenen Bereich, über den wir gerade sprechen, den Bauch. Meistens ist das gemeint, wenn die Bibel von Herz spricht. Sehen wir uns noch eine andere Schriftstelle über die Lage des Geistes an. Zacharia 12,1. Ausspruch, Wort des Herrn über Israel. Es spricht der Herr. Und dann lesen wir drei Dinge über den Herrn. Der den Himmel ausspannt und die Grundmauern der Erde legt und den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet. Hier werden drei gewaltige Taten Gottes genannt: den Himmel ausspannen, die Grundmauern der Erde legen und den Geist des Menschen in seinem Inneren bilden. Auch hier ist es wieder dasselbe Wort. Das gleiche Wort finden wir in Jesaja 12, wo es heißt: Jauchze und juble, Bewohnerin von Zion, denn groß ist in deiner Mitte der Heilige Israels. In deiner Mitte ist dasselbe Wort wie in deinem Inneren. Das ist die Mitte, diese Höhlung, dieser spezielle Bereich, der etwas Besonderem vorbehalten ist. In diesem Bereich bildet Gott den Geist des Menschen. Das Wort bilden in Zacharia 12,1 ist dasselbe Wort, das, wie wir in unserer vorigen Lehreinheit sahen, in 1. Mose 2,7 auf den Lehm bezogen wird. Also, wir sagten damals, die sorgfältige Gestaltung von etwas, wozu ausgesprochene Geschicklichkeit vonnöten ist. Ist das nicht ein herrlicher Gedanke? Gott gestaltete mit großem Geschick den menschlichen Körper und nicht minder meisterhaft gestaltete, bildete und formte er den Geist in diesem Körper. Vieles von dem, was Gott in deinem Leben tut, dient dazu, deinen Geist in dir so zu formen, wie er es gerne möchte. Mit dem Heiligen Geist, dem Finger Gottes, formt er deinen Geist in dir. Diese Schriftstellen geben klar und deutlich Aufschluss über die Lage des menschlichen Geistes. Beschäftigen wir uns nun kurz mit der Lage der Seele. Eine klare biblische Aussage hierüber findet sich in 3. Mose 17,11. Ich werde euch dieses Statement vorlesen, und ich weiß, dass es stimmt, weil es in der Bibel steht. Wenn ich etwas daran nicht verstehe, mache ich mir keine Gedanken darüber. Ihr könntet mir darüber Fragen stellen, die ich vielleicht nicht beantworten kann, aber das ist mir überhaupt nicht peinlich. Was ich weiß, sage ich euch. Ich denke, das ist ein grundlegendes und auch sehr gesundes Prinzip. Predige keine Meinungen, sondern Fakten. Also 3. Mose 17, 11, denn das Leben des Fleisches ist im Blut. Nun, hier muss man die Worte ganz genau betrachten. Hinter diesem Wort Leben steckt das uns vertraute Wort Nefesh, die Seele. Die Bibel sagt also, die Seele des Fleisches liegt im Blut. Es gibt viele, viele andere Passagen im mosaischen Gesetz, die dasselbe sagen. Wenn du wissen möchtest, wo deine Seele innerhalb deines Körpers liegt, dann ist dies die Antwort: in deinem Blut. Lesen wir weiter, denn das ist ein ungemein prophetischer Vers. Und ich selbst habe es, das Blut, euch auf den Altar gegeben, Sühnung für eure Seelen zu erwirken. Das Wort für Seele in diesem Satzteil ist genau dasselbe, das am Anfang des Satzes mit Leben übersetzt wird. Also könnte man sagen, eine Seele für eine Seele. Es ist die Seele, die die Seele sühnt. Versteht ihr das? Leben um Leben, Seele um Seele. Das ist das ganze Prinzip des Gesetzes. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Seele um Seele. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut für die Seele. Wenn man in diesem Vers durchweg das Wort Seele verwendet, wird die Bedeutung viel klarer, wie wenn man am Anfang das Wort Leben stehen lässt. Ich lese den Vers einmal so vor. Denn die Seele des Fleisches ist im Blut, und ich selbst habe es, das Blut mit der Seele darin, euch auf den Altar gegeben, Sühnung für eure Seelen zu erwirken. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut für die Seele. Das ist nicht nur eine Aussage des mosaischen Gesetzes, sondern eine Prophetie auf Golgatha hin. Denn auf dem Altar des Kreuzes gab derselbe Herr, der hier spricht, seine eigene Seele durch sein Blut hin, um für die Seelen der Menschheit Sühnung zu erwirken. Eine Parallele hierzu ist Jesaja 53, 12, der Höhepunkt jener gewaltigen Prophetie über die Sühne. Ich denke, ihr wisst, dass Jesaja 53 die große alttestamentliche Prophetie ist, die Detail für Detail, Szene für Szene, das Sühneopfer Jesu am Kreuz zeigt. Und Vers 12 ist gleichsam die Zusammenfassung. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen, und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod. Wann schüttete Jesus seine Seele aus in den Tod? Als er sein Lebensblut vergoss in den Tod. Die Seele ist im Blut. Jesus gab seine göttliche, ewige Seele stellvertretend als Sühneopfer für die Seelen aller Menschen hin. Und er gab sie hin, als er sein Blut am Kreuz vergoss. Lest doch zu Hause selbst einmal diese beiden Verse nebeneinander, nämlich 3. Mose 17, 11 und Jesaja 53, 12. Ihr werdet sehen, sie passen exakt zusammen. Es gibt Dinge, die ich nicht verstehe, aber das bekümmert mich nicht. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Ich denke, es gibt auch noch andere Leute, die nicht alles verstehen. Eins möchte ich noch dazu sagen und denkt daran, ihr habt einen Sanitätssoldaten Klasse 2 der britischen Armee vor euch und deshalb bin ich fast so etwas wie ein, in Anführungszeichen, Experte. Im menschlichen Körper existiert eine eigenartige Wechselwirkung zwischen dem Atem und dem Blut. Das zentrale Organ für den Atem ist die Lunge. Das zentrale Organ für das Blut ist das Herz. Und ich denke, viele von euch wissen, dass das Blut aus dem Herzen herausgepumpt wird, auf der linken Seite durch die Arterien hinab zu den Extremitäten fließt, dort umkehrt und durch die Venen wieder zum Herzen zurückströmt. Wenn es das Herz verlässt, hat das Blut ein kräftiges Rot. Wenn es zurückkommt, hat es eine bläuliche Farbe, weil es bestimmte Stoffe aufgenommen hat. Doch jedes Mal, wenn es wieder durch die Lunge strömt, wird es durch den Sauerstoff in der Lunge gereinigt und wird wieder schön rot. Der Atem in der Lunge steht, wie ich sagen möchte, stellvertretend für den Geist. Das Leben ist im Blut. Wann hörst du zu leben auf? Es geschehen zwei Dinge. du hörst zu atmen auf und dein Blut hört zu zirkulieren auf. Es gerinnt. Das Lebenselement ist weg. Ich denke, diese kleine Analogie des Herrn sagt uns Folgendes. Der Geist reinigt die Seele. Und wenn die Seele nicht mit dem Geist in Kontakt ist, gibt es nichts, das sie reinigen könnte. Der Sauerstoff in den Lungen reinigt das Blut und erhält den Körper funktionsfähig. Ich zweifle nicht im geringsten daran, dass Gott dies als Gleichnis für eine geistliche Wahrheit konzipiert hat. Nun befassen wir uns mit dem Zustand des Menschen vor und nach der Erneuerung. Für den Fall, dass ihr nicht wisst, was Erneuerung bedeutet, es bedeutet Wiedergeburt, von Neuem geboren werden. Sehen wir uns zunächst den Menschen in seiner Verlorenheit und Sündhaftigkeit an, der durch die Sünde von Gott entfremdet ist. Paulus sagt in Epheser 2,1 zu den Gläubigen, auch euch hat er, Gott, auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Diese Menschen waren natürlich nicht körperlich tot. Ihr Körper lebte, aber sie waren geistlich tot. Ihr Geist war tot. Ihre Seele hat weiter funktioniert und auch der Körper, aber ihr Geist war tot, geistlich tot, abgetrennt. In Epheser 4,17, 18 kommt dies noch klarer heraus. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln. So wandeln die Nationen der Welt, die nicht durch das Wort Gottes erleuchtet worden sind, in Nichtigkeit oder Leere oder Vergänglichkeit ihres Sinnes, sie sind verfinstert im Verständnis. Beachtet, wo das Verständnis liegt. Es liegt im Bereich des Geistes. Denn wenn der Geist abgeschnitten ist, ist das Verständnis verfinstert. Es ist in Finsternis. Fremd dem Leben Gottes oder abgeschnitten vom Leben Gottes. Nicht in der Seele, nicht im Körper, sondern im Geist. Die Sünde hat den Kontakt zwischen dem Geist des Menschen und dem Geist Gottes durchtrennt. Der Mensch ist vom Leben abgeschnitten. Er ist in Finsternis und er ist blind aufgrund der Blindheit seines Herzens. Er ist geistlich blind. Er kann nicht sehen. Er ist im Dunkeln. Er ist geistlich tot. Das ist der Zustand der nicht erneuerten Menschheit und es ist sehr wichtig, das zu verstehen. Von vielen Menschen wie auch von vielen Sekten wird heutzutage nicht mehr von der Verlorenheit und Blindheit des nicht erneuerten Menschen gesprochen, aber es ist so, der Mensch ist verloren, er ist tot, er ist abgeschnitten, er ist in der Finsternis und er ist blind. Mit seiner Intellektualität und seinen rationalen Anstrengungen kann er diesen Zustand nicht ändern. Dies geschieht nur durch eine souveräne, kreative Intervention des allmächtigen Gottes. Nichts und niemand anderer kann diese Not des Menschen lindern. Wodurch wurde der Mensch von Gott abgeschnitten? Lesen wir Jesaja 59, 1-2, eine sehr wichtige Passage, die sich an die religiösesten Menschen auf Erden richtet, an die Juden, die eine Religion hatten, die sie durch göttliche Offenbarung bekommen hatten, aus der auch der Prophet gekommen war. Doch dieser, ihr eigener Prophet, sagt zu ihnen, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt. Was trennt den Menschen von Gott? Nur eines, Sünde. Sünde trennt immer. Es ist absolut entscheidend, das zu erkennen. In 1. Mose 2,17 wird der Augenblick geschildert, in dem der geistliche Tod eintrat. Nachdem Gott den Menschen mit einem freien Willen geschaffen hatte, musste dieser im Garten Eden zwangsläufig eine Gelegenheit haben, diesen freien Willen entweder für oder gegen Gott einzusetzen, denn sonst wäre es ja Hohn gewesen, von einem freien Willen zu sprechen. Viele von uns erziehen ihre Kinder so. Wir sagen zu ihnen, ihr könnt tun, was ihr wollt, aber ihr müsst tun, was wir sagen. Auf diese Weise wächst in deinem Kind ein Rebell heran. Darüber müsst ihr euch im Klaren sein. Eines Tages, vielleicht mit 16 oder 17, wird er die Ketten von sich werfen, ausbrechen und anfangen, selbst Entscheidungen zu treffen. Doch da er nie das Vorrecht hatte, eigene Entscheidungen zu treffen, wird er dann einige recht törichte Entscheidungen treffen. Jeder Vater und jede Mutter ist dazu verpflichtet, schon sehr früh damit zu beginnen, seinem Kind beizubringen, eigene Entscheidungen zu treffen. Und diese Entscheidungen sollten dann auch Gültigkeit haben. Lasst euer Kind hier und da, wenn es erforderlich ist, auch mal was Falsches tun. Nehmt ihm nicht aber alles ab. Denn das ist es, was Kinder hassen, mehr als alles andere. Eines unserer Kinder ist ein kleines afrikanisches Mädchen. Es liegt auf der Hand, dass es Probleme geben wird, wenn Weiße ein schwarzes Mädchen großziehen. Doch meine Frau und ich sagen, das sind die Probleme des Herrn, nicht unsere. Der Herr hat sie uns gegeben. Und wir ermutigen sie ganz bewusst, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, denn eines Tages wird sie selbst sehr schwierige Entscheidungen treffen müssen. Es ist nicht fair, ein Kind im Alter von 16 oder 17 urplötzlich in einen Entscheidungsfindungsprozess hineinzuwerfen, ohne es vorher dahingehend geschult zu haben. Und viele Eltern tun das aber. Sie treffen alle Entscheidungen, sie stellen alle Regeln auf. Es gibt kaum Kommunikation, es gibt kaum Diskussionen, die wirklich wertgeschätzt werden würde. Es heißt einfach nur, tu es, weil ich es sage oder weil es die Gemeinde sagt. So läuft es in vielen Familien. Glaubt mir, liebe Freunde, damit erzieht ihr euch einen Rebellen. Eines Tages werdet ihr über einen urplötzlichen Ausbruch an Rebellion nur so staunen. Gott hat es anders gemacht. Er sagte zu Adam, du bist hier, du bist verantwortlich. Ist das nicht bemerkenswert? Er sagte, du bestellst den Garten, du kümmerst dich um ihn, du pflegst ihn, du gibst den Tieren ihren Namen und von allen Bäumen im Garten darfst du essen, doch mitten im Garten steht ein Baum, von dem du nicht essen darfst. Du hast die Wahl. Du kannst davon essen, aber ich werde dir sagen, was geschieht, wenn du es tust. Lesen wir 1. Mose 2, 16 bis 17. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, außer einem. Denkt nur, wie der Mensch ist. Ein Beispiel, du gehst außer Haus und sagst zu den Kindern, ihr dürft jede Schublade meines Schreibtisches aufmachen, bis auf die unterste. Welche Schublade werden sie ganz sicher aufmachen? Die unterste. Stimmt's? Der sicherste Weg, einen Menschen dazu zu bringen, etwas zu tun, ist es ihm zu verbieten. Unser Pudel heißt Sammy. Er ist wirklich ein Gauner. Abends, wenn wir Sammy ins Schlafzimmer holen wollen, kommt er nicht. Also stellte ich mich früher immer hin und rief ihn. Er blieb vor der Tür sitzen und schaute mich an. Heute mache ich es anders. Ich gehe ins Schlafzimmer und mache die Tür zu. Eine Minute später kratzt er an der Tür, weil er hinein will. Und manchmal muss Gott mit mir und dir genauso verfahren. Ich denke, das gilt auch für Hauskreise. Ladet nicht einfach so wahllos jedermann ein, sondern macht euch eher etwas rar. Das ist der sicherste Weg, sie hereinzuholen. Es gibt ein englisches Buch mit dem Titel »Wenn du versucht hast, all deine Nachbarn einzuladen, dann suche Gott«. Ich glaube, dass Leute nur auf Einladung hin in einen Hauskreis kommen sollten. Es sollte einen Unterschied geben zwischen Hauskreis und einer öffentlichen Veranstaltung. Macht es den Leuten doch etwas schwerer, dorthin zu kommen. Macht nicht immer gleich die Türen sperrangelweit auf und ihr werdet einen ziemlich anderen Hauskreis haben. Ich sag's euch. Nun zurück zu 1. Mose 2, 16 bis 17. Von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Wann wirst du sterben? An welchem Tag? An dem Tag, an dem du davon isst. Adam aß davon. Trat auf der Stelle der physische Tod ein? Nein, erst viele, viele Jahre später. Aber er starb geistlich, weil ihn seine Rebellion augenblicklich von Gott trennte. Ab diesem Zeitpunkt war er tot in Vergehungen und Sünden. Er war von seinem Wesen her ein Rebell und jeder Nachkomme Adams wird mit einem rebellischen Wesen geboren. Noch eine interessante Tatsache. Wer sagte Eva, dass sie nicht vom Baum essen solle? Jemand muss es getan haben. Es war nicht Gott, es war Adam. Seht ihr, worauf ich hinaus will? Gott sagte zu Adam, an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Er sprach nur zu einer Person. Doch Eva sagte, wir dürfen von jedem Baum essen außer dem. Wer hat es Eva gesagt? Adam. Das ist ein grundlegendes Prinzip. Wer ist davor verantwortlich, die Frau geistlich zu unterweisen? Der Ehemann. Und wo bekommen die meisten Ehefrauen heute ihre geistliche Unterweisung her? Von den Kassetten von Bruder Prince. Ich weiß auch keinen Ausweg dafür, aber es muss einen geben, nicht wahr? Denn wie sieht die Situation heute in der westlichen Welt aus? Nun, die Frauen werden immer geistlicher und die Ehemänner bleiben immer weiter zurück. In einer Familie geriet ich einmal in eine schrecklich peinliche Situation. Die Frau sagte, darf ich Ihnen meinen Mann vorstellen? Und er sagte, wissen Sie, ich sitze stundenlang da und höre mir Ihre Kassetten an. Ich wünschte, ich wäre damals nicht dorthin gegangen. Diese Frau spielte ihrem Mann stundenlang meine Kassetten vor. Und er war sicher nicht die Zielgruppe meines Dienstes. Dieses Prinzip ist sehr weitreichend. Die Frau sollte ihre geistliche Unterweisung von ihrem Ehemann bekommen. Du sagst, das sei Altes Testament? Nein. Was steht in 1. Korinther 14? Was soll eine Frau tun, wenn sie etwas wissen will? Sie soll zu Hause ihren Mann fragen. Nun ist der Einwand denkbar, aber mein Mann weiß es nicht. Wisst ihr, was ihr tun müsst? Fragt weiter, denn damit steigt der Druck. Sagt, das ist deine Verantwortung, komm schon, ich will es wissen. Ich sage immer zu den Ehefrauen, stellt euch nicht vor euren Mann und zieht ihn, sondern stellt euch hinter euren Mann und schiebt ihn. Und das aber nur nebenbei. Beachtet, was geschah, als der Mensch Gott ungehorsam war. Er starb in diesem Augenblick einen geistlichen Tod, weil die Sünde ihn von Gott trennte. Er starb nicht in seelischer oder in körperlicher Hinsicht, sondern er starb in geistlicher Hinsicht. Das ist der Zustand der Menschheit, von Gott entfremdet, abgeschnitten, im Dunkeln, in Unkenntnis, blind, gefühllos, unempfänglich. Ich denke, ich sollte euch noch ein Bild dafür zeigen, denn es ist sehr wichtig, sich das zu vergegenwärtigen. Es gibt viele Menschen in der charismatischen Bewegung, die dies ignorieren wollen. Schlagt Psalm 14 oder 53 auf und wir lesen die ersten drei Verse, die in beiden Psalmen gleich sind. Hier zeichnet Gott ein Bild der nicht erneuerten Menschheit. Der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Sie haben Verderben angerichtet und abscheuliches Unrecht geübt. Da ist keiner, der Gutes tut. Gott hat vom Himmel herabgeschaut auf die Menschenkinder. Im Hebräischen steht hier auf die Söhne Adams, also die gesamte Nachkommenschaft Adams, um zu sehen, ob ein Verständiger da ist. Beachte dieses Wort Verständiger, es ist geistliches Verständnis gemeint. Einer, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind alle verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Es gibt keinen einzigen Nachkommen Adams, der von Natur aus Gott verstehen oder suchen würde. Nachdem ich gerettet war, lebte ich jahrelang in einer Art Selbsttäuschung. Ich sagte mir immer, ich weiß, dass ich ein Sünder bin, aber es ist wenigstens ein Gutes an mir, ich suche Gott. Doch eines Tages las ich diese Bibelstelle und der Herr sagte sehr klar zu mir, betrüge dich nicht länger selbst. Du hattest keinerlei Interesse daran, mich zu suchen, bis ich mit meinem Geist kam und anfing, an dir zu wirken. Ich gab den Anstoß dazu, nicht du. Jeder Impuls im Menschen, Gutes zu tun oder Gott zu suchen, kommt von Gott und nicht vom Menschen selbst. Der Psalmvers beschreibt den Zustand der Menschheit abseits der Gnade Gottes und des Wirkens des Heiligen Geistes. Sie verstehen nicht, sie suchen Gott nicht, sie sind alle verdorben, da ist keiner, der Gutes tut. Wir müssen diese Wahrheit festhalten, sonst weichen wir von der gesamten Wahrheit des Evangeliums ab. Die Gültigkeit des Evangeliums beruht darauf, dass die Menschheit bedürftig ist. In seinem religiösen Stolz und Starrsinn versucht der Mensch immer, sich diesem Thema der völligen Abhängigkeit von der Gnade Gottes zu entziehen. Sehen wir uns nun an, was mit der Erneuerung, mit der Wiedergeburt geschieht. Nun, es liegt auf der Hand, dass der Geist des Menschen regeneriert, von Neuem geboren und lebendig wird. Lesen wir einen Teil der berühmten Unterhaltung zwischen Jesus und Nikodemus, Johannes 3, 3-6. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird. Die griechische Formulierung von oben geboren heißt entweder wortwörtlich von oben oder bezeichnet einen absoluten Neubeginn. Lukas verwendete dieses Wort in der Einführung zu seinem Evangelium, als er sagte, er hätte von Anfang an ein vollkommenes Verständnis aller Dinge gehabt. Lukas verwendet hier genau dasselbe Wort. Es bezeichnet einen völligen Neuanfang und einen Anfang, dessen Ursprung bei Gott liegt. Der Geist Gottes kommt immer von oben in den Menschen hinein. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Beachtet, er kann nicht sehen, weil er geistlich blind ist und in der Finsternis sitzt. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Die Wiedergeburt ist die Wiedergeburt des Geistes. Der physische Leib wurde von einem physischen Leib geboren, doch der Geist des Menschen wird von oben herab, vom Geist Gottes, von Neuem geboren. In Epheser 2,5 finden wir den anderen Aspekt dieser Transaktion, Leben anstelle von Tod. Vers 4. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Wir waren tot, doch jetzt leben wir. Wir wurden vom Geist Gottes lebendig gemacht, das heißt Erneuerung, lebendig gemacht werden. Das große Gleichnis hierfür ist der verlorene Sohn, der sein Elternhaus verließ, seinem Vater den Rücken kehrte, alle Verbindungen abbrach, so weit weg und so tief hinunterging, wie er nur konnte, bei den Schweinen endete und dann Buße tat. Er traf eine Entscheidung und sagte, ich will aufstehen und zu meinem Vater gehen. Er kehrte um und machte sich auf den Heimweg. Ihr kennt die Geschichte. Er wollte zu seinem Vater eigentlich sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Doch sein Vater wartete schon auf ihn, lief ihm entgegen und begegnete ihm. Er fiel ihm um den Hals, küsste ihn und lief und ließ ihn die Worte, ich bin es nicht wert, dein Sohn zu heißen, gar nicht sagen. Er ließ ihn seine Sünde bekennen und gebot ihm dann Einhalt. Er holte das beste Kleid, gab ihm neue Schuhe, steckte ihm einen Ring an den Finger, schlachtete das Mastkalb und sagte, wir wollen feiern. Denn mein Sohn war verloren und wurde wiedergefunden. Er war tot, doch jetzt lebt er. Das ist Wiedergeburt, das ist Erneuerung, das ist die Rückkehr zum Vater, das ist die erneute Kontaktaufnahme mit Gott. Du warst verloren und in der Finsternis. Du wusstest nicht, wohin du gehst, du konntest deinen Weg nicht sehen, doch jetzt bist du wiedergefunden. Du warst tot, doch jetzt lebst du. Der ältere, religiöse Bruder stand draußen und schaute durch das Fenster hinein. Dort waren sie. Dort war Musik und Tanz und es wurde ein Fest gefeiert. Doch der ältere Bruder nahm nicht einmal daran teil. Gott vergebe mir, doch heute sind viele Pfingstler nicht anders. Die Charismatiker kommen herein, die Katholiken kommen herein, die Baptisten und alle anderen, sie feiern und tanzen, und einige Leute, die immer sagten, wir haben's, stehen auf einmal draußen und schauen hinein. Es wurde schon viel über den verlorenen Sohn gepredigt. Man sollte einmal über den älteren Bruder predigen. Er hatte alles, aber er lebte nicht danach. Sein Vater sagte, alles, was ich habe, gehört dir, aber du lebst wie ein Bettler und nicht wie ein Sohn. Einen Satz in diesem Gleichnis mag ich ganz besonders. Es heißt, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Ich möchte dem gerne Apostelgeschichte 2,4 gegenüberstellen, wo es heißt, und sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Wenn du in Zungen reden willst, dann musst du einfach damit anfangen. Hast du das gewusst? Vor 3 Tagen war eine Frau hier bei uns. Sie wollte einfach nicht damit anfangen, und das war alles. Sie zuckte und schniefte und schluchzte, aber sie fing einfach nicht zu reden an. Und wenn du nicht zu reden anfängst, dann redest du auch nicht. So einfach ist das. Du musst einfach anfangen. Viele Menschen sagen, Bruder Prinz, ich wäre so gerne frei im Geist. Ich würde so gerne tanzen. Ich wäre so gerne ausgelassen. Weißt du, was du tun musst? Du musst damit anfangen. Du musst einfach nur damit anfangen. Einige Leute wissen, dass ich selbst manchmal ein wenig tanze. Und das überrascht den einen oder anderen. Ich tue es. Und wisst ihr, warum ich es tue? Ich tue es, weil ich damit angefangen habe. Andere sitzen auf dem Stuhl und sagen, ich wollte, ich könnte das auch. Du wirst es nie tun, wenn du nicht einfach damit anfängst. Es gibt so etwas wie einen konkreten Anfang. Ich fühle mich nicht übergeistlich, wenn ich damit anfange. Ich fange einfach an. Wenn du ausgelassen sein willst, dann musst du irgendwann einmal in deinem Leben damit anfangen. Lass dich los, vergiss deine Traditionen. Manche sagen, so etwas tun wir nicht in meiner Gemeinde. Jemand entgegnete darauf, deshalb sind wir ja auch nicht in deiner Gemeinde. Ihr müsst einfach damit anfangen. Das Wesen des erneuerten Geistes. Nun, wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, wir sollten hier aufhören. Das ist ein völlig neues und ein sehr aufregendes Thema. Und noch etwas. Ihr werdet viel mehr von der nächsten Lehreinheit profitieren, wenn ihr bis dahin die in der Studienhilfe vermerkten Bibelstellen lest. Und damit schließen wir diese Lehreinheit ab.